Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T1D on Air, dem Typ-1-Diabetes-Podcast von Sanofi für Fachkreisangehörige. Heute zum Thema die FRIDA-Studie. Was lernen wir durch die Früherkennung von Typ-1-Diabetes bei Kindern? Es dreht sich gleich also alles um eine Studie mit charmantem Namen, die Erforschung des Typ-1-Diabetes und seiner Frühstadien und die Hoffnung auf bessere Behandlungsmöglichkeiten und Prävention. Was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über die FRIDA-Studie wissen sollten, welche Erkenntnisse diese groß angelegte Initiative gebracht hat und auch weiterhin bringt und wie die Forschung rund um die Früherkennung des Typ-1-Diabetes weitergeht, das besprechen in dieser Folge Frau Professor Sandra Hummel und Herr Professor Peter Achenbach vom Helmholtz-Institut für Diabetesforschung in München. Die beiden sind dort Teil einer großen Arbeitsgruppe, die sich der Erforschung und Prävention des Typ-1-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen verschrieben hat. Frau Professor Hummel ist Ernährungswissenschaftlerin und leitet den Erforschungsbereich Lifestyle, Übergewicht und epigenetische Prägung bei Typ-1-Diabetes und Gestationsdiabetes. Herr Professor Achenbach ist stellvertretender Institutsdirektor und Leiter des Studienzentrums für Diabetes bei Kindern, welches das Ziel verfolgt, präventive Therapiekonzepte für die Behandlung des Typ-1-Diabetes zu entwickeln und durchzuführen. Zusammen begleiten die beiden schon seit vielen Jahren die FRIDA-Studie und daher freue ich mich schon sehr auf die Einblicke, die wir darüber heute erhalten dürfen. Mein Name ist Hendrik Pann, Firma Sanofi, und damit sage ich herzlich willkommen bei T1D on Air, liebe Frau Professor Hummel und lieber Herr Professor Achenbach.
Ja, vielen Dank.
Ja, von mir auch vielen Dank. Freuen uns, dass wir heute hier sein können.
Ja, sehr schön, dass wir direkt die geballte Power vom Helmholtz heute da haben, um über die FRIDA-Studie ja Einblicke zu erhalten. Und deswegen würde ich gleich mal so ein bisschen an den Ursprung der Studie gehen. Also, wie ist das entstanden? Wie kam die Idee? Wie lange ist das her? Wie lange gibt es die Studie? Und vor allem, was hat es mit dem Namen auf sich?
Ja, dann fange ich mal an. Die FRIDA-Studie ist initiiert worden im Jahr 2015. Also sie ist jetzt schon länger als 10 Jahre am Laufen. Und wir haben damals die FRIDA-Studie in Bayern gestartet als ein Pilotprojekt, was sich zur Aufgabe gestellt hat, Typ-1-Diabetes bei Kindern früh zu erkennen und dann auch früh gut zu behandeln. Und mit früh erkennen meinen wir, dass wir nicht erst warten, bis die klinische Erkrankung ausgebrochen ist mit Symptomen und Insulinpflichtigkeit, sondern wir wollen die Frühstadien der Erkrankung erkennen, die bereits zeigen, dass eine Autoimmunerkrankung präsent ist, dass der Abbau der insulinproduzierenden Beta-Zellen voranschreitet, aber eben noch keine Symptome da sind und auch noch keine Insulinbehandlung notwendig. Und der Name Frida ist einfach zustande gekommen, dass wir einen charmanten, wie Sie gesagt haben, Namen finden wollten, der sich gut einprägt. Und vor allen Dingen war es uns auch wichtig, dass der Name ein I mit beinhaltet, weil wir tatsächlich jetzt in vielen unserer Studien dazu übergegangen sind, den Bezug zum Typ-1-Diabetes damit darzustellen, dass wir das I als 1 schreiben. Und Frida erschien uns da als sehr passend. Und das Ziel der Frida-Studie war tatsächlich zum ersten zu sehen, wie häufig findet man eigentlich das Frühstadium des Typ-1-Diabetes bei Kindern in der Allgemeinbevölkerung. Das war ein ganz neuer Schritt, dass hier tatsächlich geschaut wurde, wie häufig findet man diese Autoimmunerkrankung in der Allgemeinbevölkerung. Vorher, in den Jahren und Jahrzehnten zuvor, wurde sehr viel geforscht an Familienmitgliedern mit Typ-1-Diabetes oder genetisch vorgescreenten Personen, die schon ein erhöhtes Risiko hatten. Aber dieser Schritt hin zur Früherkennung in der Allgemeinbevölkerung ist bis dahin in diesem Maßstab wie in Frida noch nie gegangen worden, weil es natürlich auch eine sehr große logistische Herausforderung ist. Und wir waren uns am Anfang nicht sicher, was letztendlich die Ergebnisse sein werden, aber da werden wir gleich noch drauf kommen. Und ein anderes wichtiges Ziel war tatsächlich, dass wir eben bei den Personen, wo wir ein Frühstadium erkennen können, dann auch dafür Sorge tragen, dass letztendlich diese Personen adäquat und sehr gut versorgt und betreut werden, sodass es bei klinischen Ausbruch der Erkrankung zur Verhinderung der Ketoazidose kommt. Und die Ketoazidoserate ist natürlich bekanntermaßen sehr hoch, viel zu hoch in eigentlich weltweit, aber in Deutschland ebenfalls zwischen 20 und 30% waren da sehr konstant die Zahlen über die letzten Jahrzehnte, und während der Pandemie sind sie nochmal angestiegen. Und das ist also eine Situation, die man heute sehr gut vermeiden kann, indem man früh erkennt und dann entsprechend schult und monitort. Und ein weiteres wichtiges Ziel ist, dass wir die Person mit Frühstadium, also mit einer präsenten Autoimmunerkrankung, auch bereits neuen präventiven Behandlungsmöglichkeiten sozusagen die Möglichkeit geben, an diesen Behandlungen, neuen innovativen Behandlungen auch teilzuhaben. Und das wurde auch in den Jahren zuvor im Rahmen von Studien vor allen Dingen eben Verwandten von Personen mit Typ-1-Diabetes angeboten, aber nicht den bis zu 90% betroffenen Personen, die eben keinen Verwandten in der Familie haben mit Typ-1-Diabetes. Und so ist es also auch ein wichtiger neuer Schritt hier, dass man hier adäquat erkennt und dann auch Möglichkeiten nutzt, früh zu behandeln.
Ich kann vielleicht auch noch ein bisschen hinzufügen. Die FRIDA-Studie ist ja sehr einzigartig auch und bietet einfach die Möglichkeit, auch weiterhin neue Erkenntnisse zu schaffen. Das heißt, ein Ziel natürlich ist auch, auf neue Forschungsschwerpunkte einzugehen, die man eben mithilfe der FRIDA-Studie beantworten kann, um einfach mehr zu lernen und neuere Erkenntnisse zu erlangen.
Super, danke schon mal für die ja, Zusammenfassung, was die Studie eigentlich ausmacht. Was mich jetzt interessieren würde und wahrscheinlich auch die Zuhörer, es geht ja um Diagnostik, es geht um Früherkennung. Was ist denn die Grundlage methodisch sozusagen in der FRIDA-Studie gewesen und hat sich das irgendwie verändert? Die Studie ist ja jetzt, so wie ich es verstehe, feiert ihr 10-jähriges Bestehen, sozusagen Jubiläum. Und in der Diagnostik tut sich ja auch viel in der Landschaft, ja. Also sind die Marker immer gleich geblieben, kommen da neue dazu? Wie sieht das aus? Was ist die Grundlage quasi von der diagnostischen Methodologie in der FRIDA-Studie?
Also die Grundlage ist ganz klar die Bestimmung von Inselautoantikörpern im Blut. Und also bei groß angelegten Früherkennungsuntersuchungen spielen jetzt eine Rolle, also eine Reihe von Faktoren eine Rolle. Also wenn man es breit anlegt, dann möchte man möglichst wenig Blut oder wenig Material dafür benötigen. Also das stellt schon mal Anforderungen an die entsprechenden Tests. Dann möchte man sehr gezielt die diagnostischen Marker untersuchen, die auch wirklich die größte Relevanz haben. Und da haben wir im Verlauf unserer Forschung gesehen, dass eben vier Autoantikörpertypen beim Typ-1-Diabetes eine besondere Rolle spielen. Das sind die Autoantikörper gegen Insulin, gegen Glutamat-Decarboxylase, Tyrosinphosphatase IA2 und Zinktransporter 8. Und diese Kombination aus diesen vier verschiedenen Autoantikörpern ermöglicht eine sehr sensitive und sehr spezifische Diagnostik für das Frühstadium von Typ-1-Diabetes. Und weiterhin ist es notwendig, dass man neue Tests entwickelt, die eben eine sehr hohe Qualität haben, sehr sensitiv und sehr spezifisch sind. Und wir nutzen in der FRIDA-Studie hier einen Ansatz, wo wir in zwei Schritten diese Inselautoantikörper nachweisen mit zwei verschiedenen Testmethoden. Und die Anwendung von zwei verschiedenen Testmethoden erhöht nochmal die Spezifität der diagnostischen Nachweise. Also wir testen zuerst dieses Kapillarblut, was wir in der Regel bekommen. Da reichen 200 Mikroliter oder sogar etwas weniger aus, was man sehr einfach eben abnehmen kann, beim Kinderarzt, vor allen Dingen. Das testen wir im ersten Schritt mit einem kombinierten Test, der auf drei verschiedene Autoantikörper untersucht. Und wenn wir hier ein positives Signal bekommen, dann testen wir in vier separaten Einzeltests alle vier Inselautoantikörper separat nochmal. Und nur wenn wir in beiden Tests eben positive Signale sehen, dann fragen wir als nächsten Schritt den Kinderarzt nach einer zweiten Bestätigungsblutprobe. Und dann werden diese ganzen Tests nochmal gemacht. Und nur wenn wir am Ende dieser Kaskade eine bestätigt positive Immunantwort für die Autoantikörper in beiden Blutproben finden, dann stellen wir tatsächlich auch dann die Diagnose, dass das Frühstadium vorliegt. Das ist also ein sehr sicherer Ansatz und sehr spezifischer Ansatz hier, das Frühstadium des Typ-1-Diabetes zu diagnostizieren.
Wunderbar. Sie haben jetzt schon die Blutprobe, das Kapillarblut angesprochen und die Pädiater. Da würde mich mal interessieren, wie das dieser ganze Ablauf logistisch in der Praxis funktioniert. Also wer ist da alles involviert? Pädiater natürlich, aber später vielleicht auch Sie natürlich, wenn es um Befunde geht, Kinderdiabetologie. Wie ist das Netzwerk aufgestellt rund um die FRIDA-Studie? Wie funktioniert das?
Das Netzwerk, Sie haben es schon genannt, ist aufgebaut worden, vor allen Dingen mit den niedergelassenen Kinderärzten, als wir begonnen haben in Bayern. Die FRIDA-Studie hat sich jetzt ja auch ausgedehnt auf weitere Bundesländer. Aber wir nutzen vorhandene Strukturen und wir nutzen die niedergelassenen Kinderärzte als unsere Partner, die Kinder bei den U-Untersuchungen oder zu jedem anderen Kinderarzttermin in der entsprechenden Altersgruppe auf die Insel-Autoantikörper im Rahmen von FRIDA untersuchen können. Dann wird dort aufgeklärt, die Familie, dann Kapillarblut abgenommen beim Kinderarzt und dann einmal die Woche zentral an unser Zentrallabor die Blutprobe geschickt, wo sie dann eben diese verschiedenen Tests unterzogen wird. Und bei Personen, wo wir eben in der Blutprobe Insel-Autoantikörper positive Signale sehen, fragen wir den Kinderarzt nochmal nach einer zweiten Blutprobe zur Bestätigung. Und wenn die uns geschickt wird und wir das Ergebnis wiederum bestätigen können, dann stellen wir an den Kinderarzt die Diagnose, ein Frühstadium Typ-1-Diabetes liegt vor. Und der Kinderarzt wird dann in Kontakt treten mit der Familie und darauf hinweisen, dass sie bitte sich an unser spezialisiertes Zentrum wenden. Und wir haben dann ein zweites Netzwerk etabliert, was dafür sorgt, dass diese Familien dann adäquat geschult und auch weiter betreut werden. Und da haben wir ein kleineres Netzwerk aus diabetologischen Zentren aufgebaut, was dann die lokale Betreuung wohnortnah für die Familien sicherstellt. Also wir haben in Deutschland eigentlich schon die Strukturen etabliert, breit aufgestellt, die niedergelassenen Kollegen, Kinderärzte, aber auch Hausärzte können auch mitmachen. Und dann als nächsten Schritt die, die es tatsächlich betrifft, die ein Frühstadium des Typ-1-Diabetes haben, die Betreuung findet dann lokal in pädiatrischen Diabeteszentren statt.
Alles klar. Und Sie haben jetzt schon die verschiedenen Fachgruppen angesprochen. Und als Sie mit der Studie erstmals sozusagen bei denen aufgeschlagen sind, wie war denn so die Akzeptanz? Weil Screening, das ist ja immer in allen Fachbereichen ein sehr kontroverses Thema. Also haben Sie da offene Türen eingerannt? Hat sich das geändert über die letzten 10 Jahre? Ist da eine Entwicklung vielleicht abzusehen? Also wie ist das Feedback aus der Pädiatrie und vielleicht auch aus der Kinderdiabetologie?
Über die Akzeptanz kann ich nur so sagen, das hat sich natürlich, ist gewachsen, das ganze Projekt. Das, Peter, würdest du wahrscheinlich auch so sagen, oder? Es ist gewachsen, es fing natürlich kleiner an und es kam aber zunehmend mehr Kinderarztpraxen hinzu, die eben auch Interesse hatten, sich zu beteiligen. Und speziell wirklich die Akzeptanz untersucht haben wir zum einen, ich glaube, das erste Mal 2018, wo wir wirklich eine Fragebogenaktion gemacht haben mit den Kinderärzten, welche Schritte sie akzeptieren, welche sie gut finden, was läuft nicht so gut. Und auch bei den pädiatrischen Versorgungszentren haben wir eben auch nachgefragt, ähnliche Umfrage gemacht. Und da kam durchweg von den Praxen, die wirklich geantwortet haben und auch teilnehmen, eine sehr gute Akzeptanz rüber. Also sie waren alle sehr zufrieden mit den Abläufen. Sie haben auch festgestellt, es funktioniert auch wirklich im Praxisalltag, das Screening zu integrieren. Und im Moment ist es so, dass wir das wiederholen. Also wir machen im Moment auch nochmal so ein Survey wirklich mit den Kinderärzten, die beteiligt sind in FRIDA und auch mit den Versorgungszentren, mit den, ja, den verschiedenen Standorten. Und Ziel ist eigentlich schon, wir verwenden schon nochmal den Fragebogen, den wir auch damals bei der ersten Umfrage gemacht haben, um zu sehen, wie hat sich's verändert. Das ist eine ganz interessante Frage, glaube ich, die wir da rauslesen können. Und das Zweite ist aber nochmal viel spezieller auf diese detaillierten Abläufe einzugehen, die Peter Achenbach ja jetzt gerade aufgezählt hatte, ja, von, dass wir so ein bisschen mehr Rückmeldungen bekommen, wo gibt es vielleicht doch eher so ein bisschen Hürden, auch im Hinblick da, wie kann man es noch weiter ausweiten, ja, wo muss man noch noch ansetzen, wo muss man nachbessern, was lässt sich gut integrieren, was ist wirklich ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, durch diesen Survey kriegen wir noch ganz, ganz viel Infos, wo man auch nochmal Ideen bekommt, was man verbessern könnte in Zukunft.
Ich würde auch noch hinzufügen, dass wir natürlich zu Beginn von Frida Neuland betreten haben. Ja? Also es ist ja so gewesen, bei gesunden Kindern zu schauen, ob ein Frühstadium von Typ-1-Diabetes vorliegt, ist bis daher noch nicht gemacht worden. Und da musste man natürlich überzeugende Daten auch den entsprechenden Partnern, den niedergelassenen Kinderärzten, Hausärzten zeigen und darlegen und sie überzeugen, dass sie an Frida mitmachen. Und wir sind dann konkret tatsächlich in Bayer zuerst eben zu den Qualitätszirkeln gefahren, haben regelmäßig die Kollegen informiert über den neuesten Stand der Forschung und wie man heute in der Lage ist, eben Typ-1-Diabetes sehr spezifisch früh zu erkennen und wie man dann in der Lage ist, über geschulte Schulung und Monitoring eben vor allen Dingen die Ketoazidoserate zu verringern. Und da hatten natürlich die Kinderärzte schon das ein oder andere Mal schon Erfahrungen von Kindern, die in ihrer Praxis den Diabetes neu entwickelt hatten und haben auch letztendlich schon gesehen, dass die Zahlen in den letzten Jahren tatsächlich auch angestiegen sind von Typ-1-Diabetes-Fällen. Also wir hatten dann im ersten Jahr 2015 schon über 400 Praxen, die bei Frida registriert waren und mitgemacht haben aktiv. Die meisten von denen sind tatsächlich über die gesamte Zeit bis heute noch aktiv. Und dann in jedem Folgejahr 2016 bis 2025 sind immer wieder neue Praxen auch mit dazugekommen, sodass wir jetzt eben aktiv eine Zahl haben von über 700 Praxen, die allein in Bayern hier mitmachen. Und Frida hat sich natürlich auch ausgeweitet während dieser Zeit. In Niedersachsen und Hamburg gab es schon die Fridolin-Studie, die ist auch 2016 gestartet und hat auf Frühstadium geschaut. Sie ist dann integriert worden in die Frida-Studie in Deutschland sozusagen, zusammen mit Sachsen als Bundesland, die auch dann 2021 mit dem Screening angefangen haben. Also wir sind jetzt hier schon ein größeres Netzwerk geworden in Deutschland und ganz neu sind dieses Jahr jetzt noch Rheinland-Pfalz und Hessen dazugekommen. Und also es wird angenommen von den Kollegen und man erreicht sicherlich nicht jeden Kollegen und nicht jeder macht mit. Die Gründe sind unterschiedlich, aber wir haben insgesamt über diesen Zeitraum schon neue Evidenz geschaffen, die vorher am Anfang noch nicht da war. Und diese Erfahrungen und die neuen Daten, die wir immer wieder auch als Feedback zurückliefern an unsere Kollegen, die mitmachen, überzeugt dann schon, dass dieses Programm funktioniert, integrierbar ist in den täglichen Praxisalltag und vor allen Dingen den betroffenen Familien sehr viel Gutes tun kann.
Sie haben jetzt schon Daten angesprochen und öfters auch die Ketoazidoseprävention. Was sind denn noch so weitere Aspekte, die die Früherkennung jetzt im Rahmen der Frieda-Studie ermöglicht für den Krankheitsverlauf von Kindern, die eben später mal manifestieren werden mit Typ 1? Da gibt es sicherlich ja auch Erkenntnisse, die wirklich wegweisend sind, wenn man das vergleicht mit dem, ich sag mal, Standard of Care, der sonst darin ja besteht, erst symptombasiert die Patienten aufzunehmen und auch zu diagnostizieren. Also was sind da so die Schlüsselmomente vielleicht in 10 Jahren Frida, was man da rausfinden konnte, wie diese Früherkennung wirklich positiv auch einen Einfluss haben kann auf die ja, gesamte Behandlung sozusagen dieser Erkrankung, also auch der Frühstadien?
Alles Anliegen, wie Sie gesagt haben, auch ja, der Frieda-Studie, das wirklich zu klären, welchen klinischen Vorteil haben wir durch die Früherkennung. Und Sie haben jetzt schon nochmal die DKA, also die Ketoazidose angesprochen. Ich glaube, das war schon ein eindeutiges Ergebnis, was wir erzielen konnten durch die Frieda-Studie, wo wir gesehen haben, dass wir wirklich eine 93-prozentige Reduktion in der DKA-Rate hatten, wenn Kinder an der Frieda-Studie teilnehmen und eben am Screening teilnehmen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel, wenn wir die 37% aus dem sächsischen Diabetesregister nehmen, ja, die mit DKA diagnostiziert wurden, ohne vorhergehendes Screening. Also das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr eindrücklicher Befund, sehr wichtiger Befund, weil wir auch wissen, dass durch die Vermeidung der DKA wir einfach auch langfristig doch die Blutzuckereinstellung verbessern können. Das andere war, dass wir schon gesehen haben, zum Zeitpunkt der klinischen Diagnose hatten die Kinder, die am Screening teilgenommen haben in der FRIDA-Studie, einfach weniger Symptome. Ja, ist klar, wir haben sie einfach ja gemonitort. Das haben wir jetzt noch nicht ganz so angesprochen, den Part, glaube ich, dass man dann natürlich nach der Diagnose Frühstadium regelmäßig über OGTT, Blutzuckerwerte messen, HbA1c, einfach schaut, wie entwickelt sich die Glukosehomöostase bei diesen Kindern. Und man erkennt es natürlich sehr früh, wenn die Grenzwerte dann überschritten werden und kann sehr früh einsteigen, dann auch mit der Insulinbehandlung. Somit haben wir wirklich zum Beispiel einen deutlich geringeren Gewichtsverlust verzeichnet bei den Kindern zum Zeitpunkt der klinischen Diagnose. Ja. Auch hier hatten nur, glaube ich, 6,5% der Kinder hatten diesen Gewichtsverlust versus 83,4% bei den Kindern, die nicht am Screening teilgenommen haben. Dann haben wir eine bessere also auch der HbA1c war eben besser, Blutzuckereinstellung zum Zeitpunkt der klinischen Diagnose war verbessert. Wir haben auch C-Peptid gemessen, ja, zum Zeitpunkt der Diagnose. Da hatten wir höhere C-Peptid-Werte bei Kindern, die eben aus der FRIDA-Studie kommen, bei denen wir das frühzeitig erkannt haben. Und auch C-Peptid-Level, die höher sind, heißen ja langfristig wirklich bessere Blutzuckereinstellung. Es ist ja ein Marker für die Beta-Zell-Restfunktion, also noch funktionierende Zellen, die Insulin produzieren können. Also wir haben wirklich zusammengefasst sehr viele klinische Vorteile hier beobachten können.
Ja, und wie du gesagt hast, es sind vor allen Dingen in Frieda jetzt der Zeitpunkt ausgewertet bei Manifestation. Und wir können indirekt jetzt heute nur darauf schließen, was das für die Zukunft bedeuten wird. Aber es gibt ja die großen Studien, die CCT, die zeigt, was ein verbesserter HbA1c-Wert oder ein höherer C-Peptid-Wert bei Manifestation auf lange Sicht für die Komplikationsrate bedeutet. Und basierend auf diesen Daten gehen wir schon davon aus, dass sich das auch bei den früh erkannten Kindern in der FRIDA-Studie so verhalten wird.
Also es klingt ja super spannend, ein richtiges Datenpaket, was Sie da jetzt schon gewinnen konnten in dieser Zeit. Ich gehe mal davon aus, bei der Durchführung so eines riesigen Projektes ist das nicht immer nur Smooth Sailing. Also da gab es sicherlich auch sehr große Hürden, Barrieren. Was würden Sie denn sagen, waren die größten Herausforderungen bei der Einführung und dann auch der weiteren Durchführung der Studie?
Na gut, also die Logistik ist eine große Herausforderung. Die muss man erstmal entwickeln, auf die Beine stellen und zum Laufen kommen lassen, ja. Und natürlich das Netzwerk der Partner, die an so einer Früherkennungsuntersuchung mitmacht, ist ganz entscheidend. Also wir haben ja auch Vergleichsdaten aus anderen Ländern, zum Beispiel, wo die Struktur bei Weitem nicht so effektiv ist, wie wir das hier in Frieda in Deutschland vorfinden. Und das sieht man dann auch an den entsprechenden Untersuchungszahlen, wenn man die vergleicht. Also die Herausforderung ist tatsächlich, zu informieren, zu überzeugen, damit viele mitmachen. Das muss ein gemeinschaftlicher Prozess sein, der einiges erfordert, aber wir sollten nicht davor zurückschrecken. Die Strukturen sind eigentlich da. Man muss an verschiedenen Stellen sicherlich die Kapazitäten noch stärken. Vor allen Dingen, wenn ich da jetzt an Schulungsmaßnahmen denke, zum Beispiel. Und am Ende ist es natürlich wichtig, dass es irgendwie auch langfristig finanziert wird. Und das ist die Herausforderung, die wir natürlich auch hatten, um so ein Projekt über 10 Jahre laufen zu lassen, braucht man die entsprechenden Mittel. Und das sind alles forschungsbasierte Mittel in der FRIDA-Studie. Und es ist tatsächlich so, dass ein Großteil dieser Forschungsmittel noch nicht mal aus Deutschland kommt, sondern tatsächlich von Anfang an eine sehr große Unterstützung von Spendenorganisationen aus den USA gekommen ist. Und ohne dies hätte wahrscheinlich das nicht so funktioniert. Aber es gibt halt weltweit Verbünde von Betroffenen und anderen, die sowas unterstützen, die sehen, das ist eine innovative neue Maßnahme, die gibt es so noch nicht. Und unser großes Ziel insgesamt ist, dass wir hier möglichst schnell vorankommen und eine Verbesserung für die Betroffenen erzielen. Und von soher ist ein wichtiges Ziel, woran wir arbeiten, damit das auch längerfristig gesichert werden kann und nicht alles nur sozusagen eine vorübergehende Aktion war. Es ist in meinen Augen ganz wichtig, dass wir in die Regelversorgung kommen und das tatsächlich auch für jeden angeboten werden kann und dann freiwillig durchgeführt werden kann, aber ohne dass man hier selektiert nach Personen, die sich das leisten können oder nicht. Also es sollte tatsächlich für alle ein Angebot sein, aus Überzeugung, weil das viele patientenrelevante Vorteile mit sich bringt.
Ja, also ich finde, vor allem dieser Punkt mit der Regelversorgung, das ist ja auch ein sehr politisches Thema, denke ich mal. Also es ist global natürlich, wird es besprochen, in anderen Ländern gibt es andere Initiativen und dergleichen. Also es hat, denke ich, eine relativ hohe Dynamik. Jetzt würde mich mal interessieren, ob Sie denken, dass die FRIDA-Studie auch global vielleicht auch den Blick auf Typ-1-Diabetes verändert hat und ob Sie persönlich auch jetzt als wirklich als Interne sozusagen mittlerweile einen anderen Blick haben auf die Erkrankung des Typ-1-Diabetes durch die FRIDA-Studie.
Kann ich vielleicht dazu hinzufügen, dass FRIDA ja eigentlich fast übersetzt wurde jetzt in Europa, doch dieses Identify-Konsortium, ja, das ist sozusagen umgesetzt, Screening-Programme, die jetzt in verschiedensten europäischen Ländern auch weitergeführt wurden oder durchgeführt werden. Und somit in Europa natürlich zum einen der Blickwinkel geschärft wurde für dieses Screening, aber es gibt eben auch vergleichende Studien, die entstanden sind in den USA. In Denver, Colorado ist eine große Initiative, die das eben auch so durchführt, das Screening analog zur FRIDA-Studie. Also ich denke, weltweit ist das die Kenntnis und das Wissen gesteigert worden durch FRIDA. Und ich, für mich persönlich kann ich jetzt nur sagen, natürlich haben wir als Forschende unglaublich viel gelernt. Ja, also der Wissenszuwachs durch die FRIDA-Studie war enorm und verändert natürlich den Blickwinkel dahingehend, dass wir schon auch mehr und mehr oder spezifizieren können, wann haben Kinder Risiko, welche Kinder haben wirklich großes Risiko. Da kann ich vielleicht auch ganz kurz nochmal auf eine andere Analyse eingehen, wo wir nicht nur auf das Antikörperscreening schauen, sondern dann ja weitergehen. Ja, die Kinder werden dann weiter betreut, wenn sie eben dieses Stadium 1 haben, also diese multiplen Antikörper im Blut nachweisbar sind. Und werden gemonitort mittels OGTT und HbA1c Richtung Stadium 2 weiter beobachtet. Und da war so zum Beispiel eine Fragestellung, die wir dann beantworten wollten hier. Was ist denn nun der beste Marker für Stadium 2, für Dysglykämie? Also wie können wir eigentlich am besten vorhersagen, wann ein Kind relativ schnell dann in Richtung klinische Diagnose geht? Und haben uns die verschiedensten Definitionen dazu auch angeschaut. Die sind unterschiedlich, die Stadium 2-Definitionen von unterschiedlichen Fachgruppen auch formuliert und haben herausgefunden, dass man eben schon sehr gut das vorhersagen kann, wenn man zum Beispiel jetzt zwei Marker nimmt, also zum gleichen Zeitpunkt zwei Marker dysglykämisch sind, also ein Zuckerwert während des OGTTs über dem Grenzwert liegt und zum Beispiel der HbA1c über dem Grenzwert liegt. Ja. Und wenn das gleichzeitig auftritt, dann entwickeln diese Kinder zu 80% oder 80% dieser Kinder entwickeln dann wirklich innerhalb von 2 Jahren klinisch manifesten Typ-1-Diabetes. Und das meine ich auch, man lernt natürlich permanent dazu im Rahmen der FRIDA-Studie. Und dieser Befund war ja auch wieder wichtig, wenn es dann darum geht, Interventionsmaßnahmen zu machen, wo man herausfinden kann, welche Kinder profitieren denn nun am meisten von so einer Intervention. Wem wollen wir so eine Intervention wirklich dann auch anbieten? Ja. Und ich glaube, das ist so zusammengefasst, das, was ich für mich jetzt auch sagen kann, ein permanentes Lernen an den Daten von FRIDA, die natürlich uns auch voranbringen und neue Erkenntnisse weiterhin schaffen können.
Ja, und auch ein anderer wichtiger Punkt von der Stratifizierung ist auch, dass man natürlich denen, wo man sieht, die haben nicht das Profil, dass jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre ein klinischer Typ-1-Diabetes zu erwarten ist, dass man hier von der Monitoring-Seite etwas relaxter sein kann, sozusagen. Dass man da es einfach an die Situation der Familie besser anpassen kann und sagen, also ihre Visite frühestens im halben Jahr oder vielleicht sogar in einem Jahr. Das kann man heute sehr gut einschätzen und man kann aber den Familien initial durch die Schulung das Rüstzeug mitgeben, auch mit Blutzuckermessgerät, dass sie jederzeit in der Lage sind, den Blutzucker zu kontrollieren, wenn Auffälligkeiten auftreten. Aber ansonsten müssen sie nicht permanent an diese Situation denken. Man muss das Leben nicht umstellen. Man hat nach Plan regelmäßige Kontrollen, wo man schaut, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Und die Intensität dieser Kontrollen können wir, wie die Sandra gesagt hat, eben schon heute mit zusätzlichen Messungen sehr gut einschätzen und dann auch steuern. Also es ist eine Frühphase der Erkrankung, die man im Blick haben muss, aber man muss nicht das Leben umstellen dadurch. Ja, man soll einfach gesund weiterleben und hat Zeit, auch Fragen zu beantworten, Unsicherheiten zu klären und sich, wenn es näher rückt, dann auch intensiver darauf vorzubereiten. Also es passiert definitiv dann nicht von heute auf morgen, dass eine Familie in die klinische Erkrankung stürzt und das mehr oder weniger traumatisch dann stattfindet, was bei sehr vielen Familien heute, noch die Normalität ist.
Sie haben die Eltern angesprochen und das Rüstzeug, was Sie denen mitgeben. Generell, was würden Sie sagen, motiviert Eltern mit ihren Kindern an der Früherkennung für Typ-1-Diabetes teilzunehmen? Was sind so die Schlüsselkommunikationsstrategien, die da gut funktionieren?
Nun gut, wir haben letztendlich unsere Informationsmaterialien, die wir zusammengestellt haben und auch entsprechend erklärend in Kürze sozusagen die Informationen zum heutigen Stand weitergeben und natürlich auch eine Partnerschaft mit dem Kinderarzt, den wir vorher entsprechend auch überzeugt haben, an dieser Früherkennungsuntersuchung mitzumachen. Und am Ende ist es was, dass die Familien eine informierte Entscheidung treffen, auch in Beratung mit ihrem Kinderarzt, ob sie so eine Untersuchung machen lassen wollen, weil sie am Ende schon Vorteile daraus ziehen, wenn so ein Typ-1-Diabetes früh erkannt wird. Und man muss ja auch sagen, bei den allermeisten wird ja nichts gefunden, ja? Und wir haben die Zahlen noch gar nicht genannt, deswegen möchte ich sie einmal sagen. In Frieda haben wir jetzt schon weit über 200.000 Kinder untersucht und bei 0,3%, also 3 von 1.000, finden wir so ein Frühstadium. Bei Kindern, wo wir bei der ersten Untersuchung kein Frühstadium finden, empfehlen wir zusätzlich nach 3 bis 4 Jahren eine zweite Untersuchung, weil am Ende die Untersuchung immer eine Momentaufnahme ist und wir wissen, dass wenn heute das Frühstadium nicht da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch passiert, deutlich geringer geworden. Aber man kann sie nicht auf Null setzen. Und deswegen empfehlen wir bei Kindern, dass wir nach 3 bis 4 Jahren die Wiederholung dieser Untersuchung durchführen. Und wenn dann wiederum kein Frühstadium da liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal extrem gesunken. Man muss immer wieder in Erinnerung rufen, dass niemand von uns hier in der Runde und außerhalb eine Wahrscheinlichkeit von null hat. Also es ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn man zweimal testet oder vielleicht sogar dreimal testet und nichts da ist, dass es noch passiert, aber niemand ist davor völlig sicher. Die Wahrscheinlichkeit ist bloß extrem niedrig dann. Und wir wissen bei Kindern eben, dass die Häufigkeit des Auftretens von diesem Frühstadium eben besonders häufig ist. Und deswegen ist das Kindesalter eben sehr geeignet, um die entsprechenden Betroffenen zu erkennen. In Zukunft kann man vielleicht sogar auch bei Erwachsenen einmal schauen. Da gibt es jetzt Gespräche, aber das ist jetzt momentan nicht in Frieda der Fall.
Wenn ich noch kurz zur Motivation nochmal dazufügen darf. Ich glaube, es ist wirklich auch so, dass man insgesamt natürlich mehr Typ-1-Diabetes darüber informieren muss, ja, für die gesamte Population. Ja, es ist einfach so, dass der Großteil, der die Erkrankung entwickelt, wie Peter vorhin gesagt hat, ja keine Verwandten oder niemand in der Familie hat, der bereits Typ-1-Diabetes hat. Deswegen ist die Erkrankung an sich nicht so bekannt in den Familien und zum Teil auch bei den Ärzten nicht ganz auf dem Schirm, dass eben diese Symptome auftreten und dass diese Symptome dann auch spezifisch sind. Deswegen haben wir ja immer noch diese hohe Rate an Ketoazidose bei Neumann. Und ich glaube, eine allgemeine Information darüber ist wichtig, dass es wirklich auch die häufigste chronische Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter ist. Ja, ist auch vielen nicht bewusst, was es eben bedeutet, die Diagnose früh und spät zu stellen. Also, dass eine frühe Diagnose wirklich wichtig ist. Also, ich glaube, da brauchen wir einfach viel Aufklärungsarbeit weiterhin für die Motivation der Familien. Und wie du gesagt hast, ganz wichtig, aber ist natürlich, dass das Aufklärungsgespräch ganz klar stattfindet und die Eltern die freie Wahl haben, ja.
Super, vielen Dank schon mal an der Stelle für die vielen Informationen. Also es ist ja wirklich Praxis, Wissenschaft, Kollaboration sehr eng verwoben und das auch schon über diese vielen Jahre. Jetzt würde ich vielleicht als Abschluss noch eine persönliche Einschätzung von Ihnen jeweils hören. Und zwar, was sind so die wichtigsten oder größten Meilensteine, auf die Sie sich in Zukunft freuen können, was die FRIDA-Studie angeht? Oder generell auch die Forschung im Pre-Type-1-Diabetes-Bereich?
Da kann ich vielleicht auch nochmal anfangen. Letztendlich ist es so, dass ich auch schon sehr, sehr viele Jahre im Bereich Typ-1-Diabetes forsche. Und ich denke, vor einigen Jahren, ist gar nicht so lange her, war man einfach bei weitem nicht so weit, dass man hätte sagen können, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, auch langsam einzugreifen, also Interventionen anzubieten. Und wir sind einen großen, großen Schritt hier vorangekommen. Zum einen, dass wir jetzt wissen, wie erkennen wir die Kinder, bei denen wir Interventionen durchführen wollen. Und es gibt einfach auch erste Ansätze dazu. Und ich denke, das motiviert mich jetzt persönlich extrem, auch für die weitere Zukunft zu gucken, wo können wir weiter verbessern, Verzögerung der Erkrankung rausschieben in höheres Alter. Zumindest ist ja schon ein großer Schritt, ja, wenn wir nicht die Diagnose stellen müssen im jungen Kindesalter, auch während schwierigen Phasen, auch während der Pubertät, ist natürlich eine Diagnose stellen sehr, sehr schwierig, ja, in dieser Phase. Und alles, was wir verzögern könnten, ist großer, großer Vorteil. Und ich glaube, das ist so meine Motivation, auch für die nächsten Jahre da weiterzuarbeiten und weiterzuschauen, dass wir Lösungen finden, ja.
Ja, da schließe ich mich natürlich an. Diese kausale Behandlung mehr oder weniger der Autoimmunerkrankung, die zugrunde liegt, ist ja bisher nicht gemacht worden, sondern immer nur ausgleichend sozusagen Insulintherapie als Ergänzung zu dem, was fehlt. Also es wird in Zukunft hoffentlich meiner Meinung nach eben eine Kombination werden aus kausaler Therapie, was dann sicher Immuntherapie bedeutet. Und die Insulintherapie wird man nicht umgehen können, wenn nicht andere Forschungsgruppen mit Zellersatztherapie hier große Fortschritte machen. Und dann hätte man tatsächlich vielleicht irgendwann eine Heilung aus einer Kombination von verschiedenen Ansätzen. Was für mich auch ein wichtiger Befund war, den wir zeigen konnten und mehr oder weniger jetzt mal klarstellen konnten in FRIDA, ist, dass es keine Rolle spielt, ob man in der Verwandtschaft irgendjemand hat mit Typ-1-Diabetes oder nicht. Ich meine, von den Zahlen her war schon immer klar, dass die große Mehrheit, über 85%, niemanden in der Familie hat. Aber was wir sehen, ist auch, dass die Progression vom Frühstadium hin zur klinischen Erkrankung sich in den Gruppen nicht unterscheidet. Also wenn man einmal die Intensität erreicht hat, die so ein Frühstadium des Typ-1-Diabetes kennzeichnen, dann läuft der Prozess so ab wie immer und zwar bei jedem. Also es spielt keine Rolle, ob man da jemanden in der Verwandtschaft hat. Das ist ein wichtiger Punkt, dass auch fürs Verständnis für die Bevölkerung, dass Typ-1-Diabetes jeden treffen kann, dass er gleich verläuft. Und es einfach nur eine Frage der Häufigkeit ist, wie häufig man in den bestimmten Gruppen sowas vorfindet, wenn man so eine Untersuchung macht. Also wir sind nicht für die Zukunft gut aufgestellt, wenn wir jetzt nur die Verwandten untersuchen würden. Da würde man auch Betroffene natürlich finden, sogar anteilmäßig häufiger als eine Allgemeinbevölkerung, aber den großen Anteil würde man natürlich nicht erkennen. Und dann ein weiterer Punkt ist auch noch, das haben wir jetzt nicht als Thema heute gehabt in der FRIDA-Studie, wo wir letztendlich ja die Erkrankung diagnostizieren. Es gibt auch Ansätze, die noch früher ansetzen. Und da sprechen wir dann tatsächlich über Primärprävention, wo wir heute in der Lage sind, die Kinder vor allen Dingen zu erkennen, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, den Prozess überhaupt zu entwickeln und dass wir hier versuchen, neue Behandlungsformen auch zu entwickeln, die eben präventiv in der Lage sind, die Autoimmunerkrankung möglichst zu verhindern oder eben deutlich auch nach hinten zu verschieben. Ja? Weil wir wissen, umso später das Ganze losgeht, umso länger zieht sich auch der Prozess meistens hin. Also man würde dann Jahre den Personen geben, die sie ohne Erkrankung sein können. Und da arbeiten wir auch sehr stark dran. Die Grundlage hier ist tatsächlich Neugeborenen-Screening auf genetisches Risiko. Da ist in einem Verbund, der sich GPAT nennt, jetzt schon über 600.000 Kinder in Europa seit 2018 untersucht wurden und in drei große Präventionsstudien eingeschlossen. Also das ist ein wichtiges Gebiet und meine Hoffnung ist natürlich hier auch, dass wir in Zukunft vielleicht sogar die Möglichkeit haben, gezielt Prävention zu betreiben, dass wir das Frühstadium möglichst verhindern können oder deutlich verzögern können.
Ja, vielen Dank. Also ich finde, Prävention ist etwas, was man eigentlich nur gutheißen kann, natürlich in allen Belangen. Und es ist ja in vielen Erkrankungen schon sehr weit fortgeschritten. Und deswegen freut es mich total zu sehen, dass es auch bei Typ-1-Diabetes natürlich große Schritte gibt, die sich in diese Richtung von dem Präventionsziel bewegen. An dieser Stelle noch mein herzliches Dankeschön an Sie beiden für die tollen und vielfältigen Einblicke in die FRIDA-Studie. Also ich habe auch wieder tatsächlich neue Sachen dazugelernt und Frau Hummel, wie Sie gesagt haben, ich freue mich total auf dieses kontinuierliche Lernen, das jetzt auch weitergehen wird. Und was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, anbelangt, ich hoffe, dass auch Sie etwas mitnehmen konnten rund um die FRIDA, rund um die Früherkennung. Und gerne können Sie, wenn Sie möchten, diesen Podcast abonnieren, denn dann sind Sie immer auf dem Laufenden und verpassen keine neue Folge, wenn es wieder heißt T1D on Air.